Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich riesig, dass Laura heute wieder mit dabei ist. Wir haben uns heute ein paar wirklich spannende Themen aus der Welt der Investments und Tech-Trends vorgenommen. Es geht um alles, was von wertvollen Metallen bis hin zu den Giganten des Silicon Valley reicht. Bist du bereit für den Deep Dive?
Absolut, Tim. Ich habe richtig Lust auf die heutigen Themen. Besonders spannend finde ich ja, dass wir heute eine Mischung haben. Einerseits diese ganz klassischen Werte und andererseits Dinge, die so futuristischer klingen, dass man fast ein Informatikstudium braucht, um mitzukommen. Aber keine Sorge, wir brechen das alles heute so herunter, dass wirklich jeder versteht, worum es geht. Womit wollen wir eigentlich starten?
Wir steigen direkt mit etwas einem ein, das man fast schon als eine Art strategische Wette bezeichnen kann, und zwar Platin. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ausgerechnet Platin? Wir hören ja ständig von Gold oder Silber, wenn es um sichere Häfen geht. Aber die These hier ist ein sogenannter Catch-up-Trade. Das bedeutet vereinfacht gesagt, Platin ist im Vergleich zu anderen Edelmetallen extrem unterbewertet. Während alle auf Gold schauen, bleibt Platin oft im Schatten. Und genau da liegt die Chance.
Das klingt ja fast so, als würde man eine Aktie kaufen, von der noch niemand weiß, dass sie eigentlich ein Schnäppchen ist. Aber warum sollte Platin jetzt plötzlich aufholen? Gibt es da konkrete Gründe, warum die Leute wieder anfangen sollten, in dieses Metall zu investieren, abgesehen davon, dass es gerade günstig ist?
Da gibt es tatsächlich drei sehr starke Argumente. Erstens die Knappheit. Es gibt deutlich weniger Platin auf der Welt als Gold oder Silber. Zweitens, und das ist für die Zukunft extrem wichtig, die Wasserstoffthematik. Platin wird nämlich zwingend für sogenannte PEM-Elektrolyseure benötigt. Das sind im Grunde Maschinen, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Wenn die Wasserstoffwirtschaft also wächst, steigt automatisch der Bedarf an Platin. Und drittens gibt es da die historische Preisdifferenz zu Gold. Man hofft hier auf eine sogenannte Mean Reversion. Das ist ein schicker Begriff dafür, dass sich die Preise langfristig wieder dem historischen Durchschnitt annähern sollten.
Okay, also Knappheit, grüne Energie und ein historischer Ausgleich, das klingt erst einmal sehr vielversprechend. Aber wo es eine Chance gibt, gibt es ja auch immer Risiken. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Platin stark in der Autoindustrie verwendet wird. Und da passiert ja gerade extrem viel durch die Elektromobilität. Ist das nicht ein Problem?
Da hast du genau den Finger in der Wunde. Das ist tatsächlich einer der größten Risikofaktoren. Wenn die Verbrennungsmotoren schneller verschwinden, als die Wasserstofftechnologie als Ersatz Fuß fasst, könnte die Nachfrage sinken, weil Platin ja auch in Katalysatoren steckt. Und es gibt noch zwei weitere Gefahren. Zum einen die Minenproduktion in Südafrika. Wenn dort plötzlich unerwartet viel mehr Platin gefördert wird, drückt das die Preise. Und zum anderen ist der Markt für Platin einfach weniger liquide als bei Gold. Das heißt, es werden weniger Mengen gehandelt, was dazu führen kann, dass man beim Kauf und Verkauf schlechtere Preise bekommt, sogenannte größere Spreads.
Verstehe. Also ein Spiel mit hohen Einsätzen, bei dem man genau beobachten muss, wie schnell der Umstieg auf Wasserstoff wirklich geht. Aber lassen wir die Edelmetalle mal hinter uns und springen in die Welt der Hightech-Hardware. Ich habe gesehen, dass Marvel Technology auf unserer Liste steht. Das klingt nach einem Namen aus einem Science-Fiction-Film, aber was machen die eigentlich genau?
Das ist tatsächlich sehr spannend. Um Marvel zu verstehen, müssen wir zuerst über Nvidia sprechen. Fast jeder kennt Nvidia, weil sie die Rechenpower liefern, also die Chips, die KI überhaupt erst möglich machen. Aber hier gibt es ein riesiges Problem, die Datenübertragung. Stell dir vor, du hast den schnellsten Sportwagen der Welt, aber du musst ihn auf einer staubigen Landstraße mit Schlaglöchern fahren. dann nützt dir die PS-Zahl nichts. Genau hier setzt Marvel an. Sie kümmern sich um die optische Vernetzung.
Optische Vernetzung, das heißt, sie nutzen Licht statt Strom, um Daten zu übertragen?
Exakt. In riesigen KI-Clustern werden Datenmengen bewegt, die so gewaltig sind, dass die herkömmliche Kupferverkabelung an ihre physikalischen Grenzen stößt. Das führt zu Latenzproblemen, also Verzögerungen in der Übertragung. Marvel ist führend bei optischen Interconnects und spezialisierten Netzwerkchips. Die These ist, Rechenleistung ist wertlos, wenn sie nicht effizient verteilt werden kann. Sobald die nächste Generation von KI-Infrastrukturen ausgerollt wird, könnten die Gewinne bei Marvel massiv steigen, weil sie den Flaschenhals beseitigen.
Das ergibt total Sinn. Wenn alle nur über die Prozessoren reden, vergisst man oft die Kabel und die Schnittstellen, ohne die gar nichts funktioniert. Und was sind hier die Vorteile gegenüber einem Riesen wie Nvidia? Ist Marvel nicht einfach zu klein?
Das ist paradoxerweise gerade ein Vorteil. Marvel hat eine geringere Marktkapitalisierung als Nvidia. Wenn beide ähnlich stark wachsen, kann der Kurs von Marvel prozentual viel stärker steigen, weil die Aktie noch nicht so extrem eingepreist ist. Außerdem sind sie breit aufgestellt in Cloud-Netzwerken, bei Mobilfunkanbietern und im klassischen Unternehmensumfeld. Aber natürlich gibt es auch hier Haken. Die Halbleiterindustrie ist sehr zyklisch, das heißt, es gibt Phasen von extremem Boom und dann wieder Einbrüche, je nachdem, wie viel die großen Cloud-Anbieter investieren.
Und ich frage mich, ob die ganz Großen nicht einfach anfangen, ihre eigenen Chips zu bauen. Diese sogenannten Hyperscaler, also die riesigen Rechenzentrumsbetreiber. Würden die nicht gerne die Abhängigkeit von Firmen wie Marvel reduzieren?
Absolut, das ist ein reales Risiko. In-House-Chips sind eine große Gefahr für externe Zulieferer. Zudem ist die Implementierung neuer Netzwerkstandards extrem komplex. Wenn sich der Rollout verzögert oder neue Standards nicht so schnell angenommen werden wie gedacht, könnte das den Wachstumspfad bremsen. Aber das bringt uns eigentlich zu einem Thema, bei dem es gar nicht nur um Technik geht, sondern vielmehr um Kultur und Strukturen, nämlich um die europäische Softwareindustrie und Giganten wie SAP.
Oh ja, da wird es emotional. Wir reden hier über die großen Namen aus Europa. Warum sind wir da plötzlich in einer sogenannten Agilitätsfalle? Das Wort klingt schon so nach Management-Seminar. Was steckt wirklich dahinter? Meinen wir damit, dass sie zu langsam sind für die KI-Revolution?
Genau das ist der Punkt. Unternehmen wie SAP stehen vor einer gigantischen Herausforderung. Sie müssen ihr komplettes Produktangebot auf künstliche Intelligenz umstellen. Aber sie tun das in einem Umfeld, das sehr starr ist, sowohl regulatorisch als auch kulturell. Hier gibt es einen interessanten Vergleich zu den USA. In Amerika kann man Teams extrem schnell neu ausrichten oder Leute entlassen und ersetzen, wenn ein Projekt nicht funktioniert. In Deutschland ist das durch den Kündigungsschutz und sehr langsame Entscheidungsprozesse viel schwieriger.
Das klingt hart, aber wenn man über die Geschwindigkeit von KI spricht, wo sich die Dinge gefühlt jede Woche ändern, könnte das wirklich fatal sein. Gibt es da konkrete Zahlen, wie groß dieser Unterschied ist?
Ja, und die sind erschreckend. In dem Bericht wird erwähnt, dass es in Deutschland im Durchschnitt über 4 Jahre dauert, ein Projekt personell aufzufangen, wenn es gescheitert ist. Stell dir das mal vor, 4 Jahre. In der Zeit hat ein US-Startup vielleicht schon 5 Iterationen seiner Software durchlaufen und den Markt komplett verändert. Diese Trägheit führt zu einem Innovationsstau und dazu, dass viele Top-Entwickler einfach in die dynamischeren US-Märkte abwandern. Das ist ein echter Talent-Drain für Europa.
Wenn man das so hört, klingt es fast so, als hätten diese europäischen Giganten keine Chance mehr. Aber SAP und Co. sind ja tief in den Unternehmen verwurzelt. Ich meine, wer wechselt schon mal eben sein gesamtes ERP-System? Das ist ja wie eine Herzoperation am offenen Herzen für eine Firma. Das macht man nicht ohne weiteres.
Und genau das ist das Rettungsseil. In der Fachsprache nennt man das Stickiness, also die Klebrigkeit. Die Kunden sind so tief integriert, dass ein Wechsel extrem schwierig und teuer wäre. Das gibt diesen Firmen einen enormen Zeitvorteil. Zudem gibt es den Trend zum europäischen Protektionismus. Wegen des Datenschutzes oder Initiativen wie Gaia X könnten viele europäische Firmen lokale Anbieter bevorzugen, anstatt alles an US-Cloud-Giganten abzugeben. Wenn sie es also schaffen, die KI-Features effizient in ihre bestehenden Datenvorteile zu integrieren, können sie das Ruder noch rumreißen. Aber wenn wir über den Kampf gegen die US-KI-Ökosysteme sprechen, kommen wir an einem Namen nicht vorbei: Google.
Alphabet bzw. Google, der absolute Platzhirsch bei der Suche. Aber ich habe das Gefühl, dass sie gerade eine echt schwierige Phase durchmachen, oder? Früher war Google die Firma, die alles erfunden hat und dann einfach dominiert hat. Jetzt wirkt es fast so, als würden sie nur noch reagieren.
Das trifft es ziemlich genau. Man könnte sagen, Google befindet sich in einer Identitätskrise. Sie hatten eigentlich alle Voraussetzungen, das Geld, die besten Forscher, die meiste Rechenpower. Aber ihre Unternehmenskultur war zu vorsichtig. Dadurch haben sie den First-Mover-Vorteil bei der generativen KI an OpenAI und Microsoft verloren. Und genau wie bei den europäischen Softwarehäusern gibt es auch hier einen Talent-Drain. Top-Forscher verlassen das Unternehmen, um eigene Startups zu gründen oder zur Konkurrenz zu gehen.
Aber ist Google nicht immer noch extrem günstig bewertet im Vergleich zu anderen Tech-Werten? Wenn die Aktie günstig ist und sie immer noch die riesigen Datenmengen aus der Suche haben, warum sollte man da vorsichtig sein? Ist das nicht eine Chance?
Das ist genau die große Frage. Die Kritiker befürchten, dass es sich hier um eine sogenannte Value-Falle handelt. Das bedeutet, die Aktie sieht zwar günstig aus, aber sie bleibt günstig, weil das Geschäftsmodell bedroht ist. Denken wir mal an Gemini, Googles KI. Wenn Google Gemini tief in die Suche integriert, könnte das passieren, dass Nutzer direkt eine Antwort bekommen und nicht mehr auf verschiedene Links klicken. Und genau dort liegt das Problem. Das klassische Klick-Werbemodell könnte kannibalisiert werden. Wenn niemand mehr klickt, verdient Google weniger Geld mit Werbung.
Oh wow, das wäre ja quasi ein strategischer Selbstmord. Man verbessert das Produkt für den Nutzer, zerstört aber gleichzeitig seine eigene Haupteinnahmequelle. Aber Google hat doch auch andere Trümpfe in der Hand, oder? Was ist mit YouTube?
Absolut. YouTube ist eine dominante Plattform und ein idealer Kanal für neue KI-gestützte Inhalte. Außerdem haben sie einen riesigen Infrastrukturvorteil durch ihre eigenen TPUs. Das sind Tensor Processing Units, also spezialisierte Chips für KI. Damit reduzieren sie zumindest die Abhängigkeit von Nvidia. Aber am Ende bleibt es ein Balanceakt zwischen kultureller Trägheit, regulatorischem Druck aus den USA und der EU und der Gefahr, dass Chatbots das klassische Suchmodell komplett ersetzen.
Wahnsinn, wenn man das so nebeneinander legt, vom Platinberg über optische Datenkabel bis hin zum Kampf der KI-Giganten. Es zeigt eigentlich nur, wie schnell sich die Spielregeln gerade ändern. Egal ob Hardware oder Software, am Ende gewinnt wohl der, der am schnellsten reagieren kann und dabei seine Ressourcen clever nutzt.
Da hast du absolut recht. Geschwindigkeit scheint momentan die wichtigste Währung an den Märkten zu sein. Das war es für heute. Wir haben einen weiten Bogen geschlagen, aber ich hoffe, dass jetzt jeder einen besseren Überblick über diese spannenden Themen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst, Laura.
Sehr gerne, Tim. Hat echt Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.